Ich durfte diese Woche mit 24 jungen Erwachsenen in Israel unterwegs sein. Wir sind 60 Kilometer durch die Negev-Wüste gewandert, den letzten Abschnitt in Israel National Trail, nördlich vom Timna Park eingestiegen und durchgelaufen bis nach Elat zum Roten Meer. Hier ein Bild von einem Aufstieg. Und das war eine wahnsinnig intensive Zeit, das erleben zu dürfen, da unterwegs zu sein, die Gespräche dort zu führen. Unser Auftakt dort, unsere erste Nacht, war erstmal gleich ein Sandsturm, den wir erleben haben. Ich habe eine ganz kurze Sequenz mal mitgebracht. Als kleiner Einblick in die erste Nacht, die dann war. Irgendwann nachts hat dann auch der Sturm sich gelegt und am nächsten Morgen war alles voller Sand in den Zelten. Außer ein Zelt, das war wahnsinnig teuer, was jemand mit hatte, das hat das irgendwie ganz gut überstanden. Wenn man unterwegs ist in der Wüste oder sowieso wandert, eine Sache, die mich komplett fasziniert daran ist, man hat alles, was man zum Leben braucht, in seinem Rucksack dabei. Ich brauchte den jetzt gar nicht als Predigtanschauungsobjekt extra dafür packen, sondern ich habe ihn einfach so genommen und hier mitgebracht. Und wer mir das nicht glaubt, kann gerne dran riechen, dann riecht ihr die Wüste und das Abenteuer, aber ich würde massiv davon abraten. Alles da drin, Zelt da drin, Kocher da drin, Schlafsack, Isomatte, Erste-Hilfe-Zeug. Als kein Wasser mehr, das habe ich jetzt rausgenommen, aber sonst 4 bis 6 Liter jeden Tag immer unterwegs sein. Und dann kommt man nach Hause mit seinem Rucksack und freut sich, diesen Rucksack endlich abzustellen. Und kommt in die eigene Wohnung und denkt, ich habe ganz schön viel Zeug zu Hause. Irgendwie kann ich damit auskommen, aber zu Hause sind so viele Dinge, die dort rumstehen, die da hinkommen, die sich ansammeln. Ich habe 4 Kinder, allein was jede Woche an selbstgemalten Bildern und gebastelten Dingen in unseren Haushalt wandert. Das sind Berge, wo man auch immer wieder ausmisten muss. Oder vielleicht wart ihr schon mal eigener Umzug, wo man erschrocken ist, boah, wie viele Dinge habe ich überhaupt? Oder ihr wart beim anderen Umzug dabei und denkt, puh, das ist einiges. Ich war bei manchen Umzügen dabei, die waren nicht so gut organisiert, da durfte ich dann noch Dinge einpacken oder so und ganze Schubladen ausmisten und ich dachte, wer braucht das? Braucht man das alles zum Leben? Und das ist so die Frage, was brauche ich, was ist wichtig, was ist vielleicht auch zu viel? Wer von euch kennt Marie Kondo? Mal kurz die Hand heben. Ein paar kennen das. Das ist eine Berühmtheit, eine Frau aus Südkorea, die Menschen beim Aufräumen hilft. Und es gibt eine Netflix-Doku über sie, es gibt Bücher, die sie veröffentlichen hat. Und sie spricht mit sehr zarter Stimme und hilft Menschen dabei, auszumisten und das Wesentliche zu behalten. Und dann hat sie so einen 6-Punkte-Plan, kriege ich nicht ganz zusammen, aber ein Schritt, wenn man irgendwie alles sortiert hat, ist, dass man jeden Gegenstand in die Hand nehmen soll und sich die Frage stellt, macht mich es glücklich, wenn ich diesen Gegenstand jetzt hier gerade halte? Macht er mich glücklich? Und wenn die Antwort ist ja, dann darfst du ihn behalten. Wenn nicht, dann sagst du, danke, lieber Gegenstand, und schmeißt ihn weg oder gibst ihn irgendwie weg. Das heißt, der oberste Maßstab ist, macht es mich glücklich. Die 5 Tage in der Wüste waren ein bisschen anders organisiert. Wenn ich immer am Abend habe ich den Teilnehmern gesagt, wie viel Wasser brauchen wir am nächsten Tag? Und da war dann am nächsten Tag nicht die Frage, macht es mich jetzt glücklich, 6 Liter Wasser zu tragen? Sondern es war einfach, du brauchst 4,5 Liter, du brauchst 6 Liter, und das ist einfach der Maßstab. Wenn du das nicht dabei hast und es ist was, dann stirbst du. Dann ist Ende Gelände, das ist wichtig. Man kann darüber diskutieren, wie viele T-Shirts man in die Wüste mitnimmt. Klare Empfehlung sind natürlich nur 2. Kann man mehr mitnehmen, kann man machen. Aber Wasser ist einfach die Basis. Das ist ein anderer Maßstab. Viele Menschen, die an Jesus denken, denken irgendwie an so eine Person wie Marie Kondo, die mit ganz zarter und sanfter und lieblicher Stimme sagt, ich möchte dir helfen, dein Leben aufzuräumen. Sei dabei. Ich bin dein Life-Coach, Jesus. Und ganz geduldig mit der Person umgibt. Und es gibt ganz viele Bibelstellen, die auch so einen Ton haben. ganz liebevoll, ganz bedächtig. Unser Text heute ist anders. Jesus greift durch, wir haben eben dieses Bild schon gesehen und ich lese uns diesen Text nochmal. Lukas 19, 45 bis 47. In Jerusalem ging Jesus in den Tempel und er fing an, die Leute hinauszujagen, die im Tempel etwas verkauften. Und er sagte zu ihnen, in der Heiligen Schrift steht, mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und Jesus war jeden Tag im Tempel und lehrte, aber die führenden Priester, die Schriftgelehrten und auch die Ratsältesten des Volkes suchten nach einer Möglichkeit, um ihn umzubringen. Jesus wird hier massiv ungemütlich, er provoziert. Er ist im Tempel, wir lesen in den Evangelien, dass er häufiger im Tempel war. Wir lesen auch mal eine Geschichte, wie er als zwölfjähriger Junge da war. In unserer Geschichte im Lukas-Evangelium ist es relativ am Ende, dass er aufräumt. Im Johannes-Evangelium ist es ganz am Anfang, diese Geschichte. Erstmal ist es Weinwunder, Jesus ist Party, Jesus, alle lieben ihn. Und auf der anderen Seite ist dann diese Geschichte, wie er Leute raustreibt. Im Tempel ist wohl irgendwas aus dem Ruder gelaufen. Ich meine, es war praktisch, dass im Tempel Menschen waren, die Geld wechselten. Wenn Leute aus einem anderen Land kamen, dass man wechseln konnte. Es war praktisch, dass man dort eine Taube zum Opfern oder ein Lamm kaufen konnte. Wer sonst gewandert ist, wenn ich mir vorstelle, ich müsste die ganze Zeit noch so ein Lamm mit im Rucksack haben nach Jerusalem. Ey, das wäre super anstrengend gewesen. Oder so drei Tauben oder so. Deswegen ist es praktisch und ist es auch gut, dass es sowas dort gibt. Aber irgendwie ist es aus dem Ruder gelaufen und die Prioritäten haben sich verschoben. Der Fokus lag nicht mehr auf dem Gebet. Und Jesus räumt auf, er mistet aus, aufräumen. Gilt es nicht auch für unsere Kirchen, für unsere Gemeinden heute? Was läuft nicht alles falsch, damals, früher, aber auch heute? Was kriegen wir in den Medien mit an Missständen, an Skandalen? Was hört man für Geschichten aus anderen Gemeinden oder auch über diese Gemeinde an Scheinheiligkeit, an Relevanzlosigkeit, an Nebensächlichkeiten, die auf einmal ganz wichtig sind, an Neid? Und man denkt, boah, da müsste doch Jesus mal sein und mal so richtig, das kann doch nicht sein, durchgreifen. Da muss doch mal sagen, so geht es nicht weiter. Und es gab immer wieder in der Geschichte Menschen, die sich dafür berufen fühlten, zu sagen, so kann das in Kirchen nicht sein. Ich habe eine Hausarbeit in meinem Theologiestudium über die Bilderstürmer zum Beispiel geschrieben, die gemerkt haben zu Zeiten Luther, es kann doch nicht sein, dass hier Bilder an den Wänden hängen, dass dafür Geld ausgegeben wird, wo sich ein Bild von Gott gemacht hat. Die sind in die Kirchen gegangen, haben das abgerissen und haben richtig randaliert an dieser Stelle. Was läuft aus dem Ruder? Wo denkt man, Mensch, das kann doch nicht sein. Hier muss doch Jesus mal durchgreifen. Bei Instagram bin ich in einer Gruppe, die heißt, also da folge ich, Preacher Sneakers. Das ist eine Seite, wo Fotos von Pastoren im Livestream, die so predigen, hochgeladen werden mit ihrem Outfit. Und daneben ist dann das Outfit, wird gezeigt, wie teuer ist das Outfit dieser Person. Und dann sind dann so Fernsehprediger zum Beispiel, die Jacken tragen von 5.000 Euro oder so, von Prada und Gucci und andere Marken, die ich gar nicht so kenne. Und man denkt, boah, 5.000 Euro für eine Jacke? Man sieht schon ganz cool aus, manche von denen. Und manche finde ich jetzt nicht so cool. Und danach hält der Pastor einen Aufruf, um Geld für den Sudan zu spenden, für die Hungersnot. Und man denkt, boah, wie kann das passen? Und so eine Seite prangert das an. Und als Pastor hat man Angst, irgendwann mal auf dieser Seite zu landen. Ich habe auch ein sehr schönes Hemd, aber an der Stelle mache ich mir jetzt nicht so Sorgen. Wer greift da durch? Wer prangert das an? Und was ist eigentlich richtig? Ab welchem Punkt lädt man dann so ein Foto hoch? Ich habe beim einen Bild, da war dann so ein Kommentar, ich glaube, das T-Shirt hat so 200 Euro gekostet, wo man denkt, naja, vielleicht hat er das geschenkt bekommen, vielleicht war es im Rabatt. Vielleicht darf man ja 100 Euro mal für ein T-Shirt ausgeben. Wo ist die Grenze? Darf man 10 Euro für ein T-Shirt ausgeben oder 5 Euro? Ist das moralisch nicht eigentlich auch verwerflich? Ab welchem Punkt sagen wir, es ist falsch? Ab einem T-Shirt ab 100 Euro, 1.000 Euro oder 10.000 Euro? Wann ist etwas richtig, wann ist etwas falsch, wann sollte man durchgreifen? Mein Haus soll ein Gebetshaus sein, ihr habt aber eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ich möchte jetzt nicht darüber reden, ab welchem Punkt wir Fotos auf diese Plattform hochladen sollen oder ab welchem Zeitpunkt wir Leute hier aus der Gemeinde anprangern sollten und rausschmeißen sollten. Und ich sehe hier schöne T-Shirts und Hemden, wenn ich euch so angucke. dass wir eine Grenze haben. Darum geht es nicht. Immer wenn wir mit einem Finger auf eine Person zeigen, zeigen drei Finger auf uns. Mich hat diese Geschichte irgendwie auf so einer persönlichen Ebene angesprochen. Und ich möchte das übertragen. Was ist, wenn Jesus in meinem persönlichen Leben aufräumt? Wenn er etwas ändert? Wenn er sich meinen Lebensrucksack anschaut und sieht, was ich so in meinem Leben rumtrage, was mir wichtig ist? Oder was auch in diesem Rucksack fehlt? Ich möchte den Blick auf uns persönlich richten. Paulus schreibt in dem Brief an die Römer, wie er sagt, ihr jetzt, euer Körper, das ist der Tempel des Heiligen Geistes. Oder weiter formuliert, euer Leben, das von jedem Einzelnen soll ein Gottesdienst sein. Und wie kann das aussehen? Menschen starten gut, begeistert mit Jesus. Jesus hat einen großen Stellenwert in ihrem Leben und dann ändert sich etwas. Und ein Gleichnis, was mich immer wieder fasziniert, ist eins, was Jesus erzählt hat von dem Seemann, der etwas aussät, Samen, und er sagt, das ist das gute Wort, was Gott gibt, was in den Menschen irgendwie aufkeimt und sich entwickelt. Und so heißt es in Markus 4, Vers 18, zu einer Person, wo er es auslegt, und die anderen sind es, die unter die Dornen gesät sind. Die haben das Wort Gottes gehört, und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierde nach all den anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Das eigentlich Gute, dass das Wort Gottes, was im Leben von Menschen aufkeimt, wird irgendwie erdrückt von diesen Sorgen, von den Begierden, von Reichtum. Und wenn du dir dein Leben so anschaust, dein Lebensrucksack, wo denkst du, was schleppst du da jeden Tag mit dir rum, wo du denkst, ey, das ist eigentlich eine Last, das hat sich Gott für mein Leben anders gedacht. Vielleicht eine Frage, die dich bewegt, deine Prioritäten, vielleicht ist es eine Verletzung, eine Gewohnheit. Wo kannst du etwas abgeben? Wo kannst du vielleicht den Rucksack anders aufsetzen? Manche haben so ein bisschen gebraucht, ein, zwei Tage, bis der Rucksack so richtig eingestellt war. Vielleicht etwas für jemand anders mitnehmen. Was würde Jesus dir sagen, wenn er sich deinen Lebensrucksack anschaut? Was soll keinen Platz mehr in deinem Leben haben? Oder was fehlt? Die Bibel ist voll davon, die uns sagen möchte, wie ein Leben in Freiheit gelingt. Und ich glaube, die Bibel gibt uns Orientierung, wie wir ihr nachfolgen können, was wichtig ist. Da ist zuerst das Doppelgebot, das dreifache Gebot der Liebe, dass es darum geht, Gott zu lieben, uns selber und unsere Mitmenschen. Die 10 Gebote, Dinge, die nicht in unseren Rucksack sollten, die uns nicht gut tun. Aber es gibt auch Dinge in den 10 Geboten, wo gesagt wird, hey, pack das in deinen Rucksack, das bereichert dein Leben. Wie zum Beispiel ein Gebot, was besonders ausgeführt wird. 2. Mose 20, Vers 8. Gedenke des Schabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, dein Magd, dein Vieh und auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Eine Sache, wo Jesus sagt, ey, achte da drauf, wo die Bibel sagt, dass das Platz in deinem Leben hat. Aber was heißt diese Anordnung denn konkret für unser Leben? Wer einmal in Israel war an einem Schabbat, der merkt, bei dem brechen ganz viele Fragen auf. Okay, warum machen manche religiösen Juden das und das nicht und wo ist jetzt hier die Grenze? Und wenn man 2 Rabbiner fragt, was ist am Schabbat erlaubt, wirst du 3 Antworten kriegen. Und bei uns ist das so ähnlich. Was dürfen wir? Was heißt das konkret? Wo ist diese Eindeutigkeit? Oder ist das oberste Kriterium das Marie Kondo-Prinzip? Wie fühlt es sich für mich an? Ist es das oberste? Suchen wir uns Bibelstellen manchmal einfach nur raus, wo wir denken, ach, die sind so ganz nett, das ist so ein Vers für einen Tag, das ist ermutigend. Wie so ein Espresso-Shot, ach, das hilft mir durch den Tag. Eine Losung, ein Wort zum Tag. Und wie ist es mit Predigten? Welche suchen wir uns aus? Ich meine, ihr sitzt jetzt hier, ihr könnt rausgehen, es wirkt ein bisschen unhöflich, aber für mich ist es okay. Aber online, also wenn ich eine Predigt anklicke und merke, boah, das ist mir jetzt zu wild, ey, ich klicke weiter. Wo halte ich das aus, dass ich merke, boah, das provoziert mich jetzt, das ärgert mich. Wo bleibe ich dabei? Diese Stelle mag ich eigentlich gar nicht oder ich überlese sie eigentlich immer. Oder suchen wir nicht dann doch oft nur die Bestätigung? Die Bestätigung von unseren Ansichten und vielleicht, dass es so ein bisschen nett ist. Eine kleine Ermutigung, so ein kleiner Kick. Manche Dinge in der Bibel sind sowas von radikal. Und ich lese gerade ein Buch, was mir gerade wieder die Augen dafür öffnet, was Jesus an Aussagen gemacht hat. Und wenn ich die nur halb ernst nehme, und ich denke, was heißt das für mein Leben, diese Aufforderung? Und da sind wir genau bei der Frage, wer darf uns in unserem Leben etwas sagen und wie? Wer darf in dein Leben reinsprechen? Wen gibst du Autorität in deinem Leben? Wer darf dir auch mal Dinge sehen, die nicht nur so eine kleine Motivation sind, sondern etwas Kritisches, einen kritischen Punkt, wo es gesagt hat, hey, das passt mit dem Glauben an Jesus Christus nicht zusammen. Das geht anders. Du trägst deinen Rucksack komplett falsch herum. Oder es ist schön, einen Rollkoffer zu haben, wenn man in New York unterwegs ist, aber in der Wüste brauchst du was anderes. Oder wie wir gerade mit unseren Prioritäten unterwegs sind, wie man unsere Schwerpunkte setzt. Wer darf in dein Leben konkret reinsprechen? Wer darf ausmisten? Wer darf neue Impulse geben, etwas ändern? Und jeder, der 2 Monate im Kindergottesdienst war, weiß natürlich, Jesus darf das. Aber wie geht denn das konkret? Was heißt denn das für uns? Heißt es dann doch irgendwie, wir lesen die Bibel und die manche Stellen lesen wir einfach ein bisschen schneller? Wer hilft uns dabei, dass Jesus in unser Leben sprechen darf? Mit wem sind wir unterwegs? Wo lassen wir uns in Frage stellen in Gemeinschaft? Herausfordern, da wo es auch manchmal schmerzhaft wird. Ich glaube, der Heilige Geist, der kann ganz direkt zu unserem Herzen sprechen und das tut er. Das tut er manchmal auch ohne Bibel lesen, das tut er mit Bibel lesen, das tut er manchmal, wenn wir in der Natur sind oder wenn wir einen Netflix-Film gucken. Und manchmal und sehr oft gebraucht er andere Menschen dazu, um Dinge in unser Leben reinzusprechen. Und manches ist auch falsch, was Menschen in unser Leben reinsprechen wollen. Aber manches, glaube ich, kommt vom Heiligen Geist. Und wenn Gott manchmal keine Menschen zur Stelle hat oder so, dann kann er sich auch einem Esel bedienen, der irgendwas sagt oder so. Also Gott hat da keine Grenzen. Und ich erinnere mich in meinem Leben, und das ist irgendwie ganz unterschiedlich und ich sehe da gar nicht ganz ein deutliches Prinzip drin, aber manchmal gab es diesen Moment, wo eine Person deutliche Worte in mein Leben gesprochen hat. Und ich erinnere mich an eine Person, die ich gar nicht so gut kannte, aber ich schätzte sie und die hat Worte in meine Ehe reingesprochen. Die Prioritäten dann nochmal neu zu orten. Und ich weiß nicht, woran es lag, ob es die geistliche Lebensführung dieser Person war. Vielleicht war es auch ein Setting, wo ich gerade offen dafür war. Es war irgendwie das Wirken des Heiligen Geistes. Keine Ahnung, ich kann es nicht genau analysieren. Aber das war ein Moment, wo ich gemerkt habe, hier wird was verändert in meinem Herzen. Hier wird was angesprochen. Und es war nicht ganz schön, aber es hat geholfen. Und mein Gebet ist, und das bedeutet für mich Christsein, offen zu sein dafür, dass Gott in meinem Leben ausmistet und unterschiedliche Methoden dazu wählt. Und manchmal ist es ganz schön schmerzvoll, Veränderung. Aber ich glaube, dass es langfristig gut für uns ist und Dinge freisetzt. Und das ist mein Gebet. Und darum möchte ich jetzt beten. Herr, du siehst unser Leben. Du siehst jeden Einzelnen hier und online, da wo wir wissen, was gerade falsch in unserem Leben läuft, da wo wir es nicht wissen. Vater, danke, dass wir nicht allein unterwegs sind als Christen. Danke, dass wir in Gemeinschaft sind. Herr, öffne unser Herz für deinen Heiligen Geist, der uns leiten möchte, der uns korrigieren möchte, der Klarheit schenkt. Herr, schenke Kraft für Veränderung, schenke Veränderung, an die wir nicht mehr glauben, aber die möglich ist durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.